Der Fettmacher Fructose oder die Vorbereitung auf einen Winter, der nie kommt. Verfolgen wir den Weg, den eine Cola, ein gesüßter Eistee, eine Limonade oder ein Saft vom Mund ins Innere unseres Körpers nimmt. Der sieht so aus. Da die Flüssigkeit nicht weiter zerkleinert werden muss, rauscht sie vom Magen nach nur kurzem Zwischenstopp weiter in den Dünndarm, wo das Zwitterwesen namens Zucker in seine beiden Bestandteile zerlegt wird. Es sei denn, die Glucose- und Fructose-Moleküle sind schon im Lebensmittel getrennt, wie teils beim Obst oder beim industriellen Maissirup, auch Isoglucose- oder Fructose-Glucose-Sirup genannt, der seit Oktober 2017 in der EU unbegrenzt verwendet werden darf. Aus den gekoppelten Glucose-Fructose-Molekülen werden nun reine Glucose und reine Fructose. Auf diese Weise getrennt sind die beiden Moleküle klein genug, um durch die Darmwand zu gelangen, wo sie sich in der Pfortader sammeln, die zur Leber führt. An der Stelle, der Leber, trennen sich die Wege der beiden Zuckerzwillinge, wobei die Glucose ein recht konventionelles Dasein fristet, im Gegensatz zu ihrer extravaganten Zwillingsschwester Fructose. Wenn die Leber Energie braucht, wird sie sich einen Teil der Glucose gönnen. Sobald die Leber satt ist, lässt sie die Glucosemoleküle weitgehend an sich vorbeiziehen. Die Glucose verbreitet sich dann über das Blut im restlichen Körper und kann nun von jenen Zellen aufgenommen werden, die die Energie gerade benötigen, von den Muskelzellen etwa oder vom Gehirn. Das Gehirn liebt Glucose und verschlingt große Mengen davon. Bis hierher ist das alles ein relativ gewöhnlicher Vorgang. Viele berüchtigte Kohlenhydratbomben wie Brot, Nudeln, Reis und Kartoffeln enthalten keine oder kaum Fructose, sondern hauptsächlich Glucose in Form von Stärke. Glucose kann von jeder Zelle unseres Körpers als Energieressource verwendet werden. Zucker, Honig, Erfrischungsgetränke, Früchte und Fruchtsäfte bestehen allerdings nicht lediglich aus Glucose, sondern auch, was den Zucker betrifft, grob gesagt zur Hälfte, aus Fructose. Und diese Fructose erfährt von unserem Körper eine entschieden andere Behandlung. Die Fructosemoleküle werden zwar ebenfalls von der Pfortader zur Leber geführt, dort angelangt geschieht jedoch etwas Sonderbares. Egal wie satt die Leber ist, sie wird wie ein Schwamm nahezu die gesamte Fructoseflut aufsaugen und in ihren Zellen teils in Fett verwandeln. Fructose ist für unsere Leber somit beileibe nicht das gleiche wie Glucose, auch wenn beide die gleiche Hitze, sprich Energiemenge liefern, wenn man sie in einem Stahlbehälter verbrennt. Dies ist die Methode, mit der man Kalorien bestimmt. Eine Kilokalorie ist definitionsgemäß nichts anderes als jene Menge Energie, die man braucht, um ein Kilo Wasser um 1 °C zu erwärmen. Warum unser Körper Fructose auf diese spezielle Weise verarbeitet, weiß niemand. Es muss mit unserer Entwicklungsgeschichte zu tun haben. Ja, wahrscheinlich hat uns dieser Mechanismus einst das Leben gerettet. Dazu hat der Molekularbiologe Lewis Cantley eine Spekulation angestellt, die mir recht einleuchtend erscheint. Cantley gehört zu den führenden Krebsforschern in den USA. Er hat ein Eiweißmolekül entdeckt, das zum Insulin- und mTOR-Signalweg gehört. Dafür wurde er 2013 mit einem Breakthrough Prize in Life Science ausgezeichnet, der mit $3 Millionen, weit mehr als der Nobelpreis, dotiert ist. Gestiftet wird der Preis unter anderem vom Facebook-Erfinder Mark Zuckerberg sowie vom Google-Mitbegründer Sergey Brin. Cantley sagt: Früchte werden am Ende der Wachstumssaison reif, was im Allgemeinen in fast jedem Lebensraum heißt, dass sie in den nächsten Monaten nicht viel zu essen haben werden. Um zu überleben, ist es am besten, alles, was sie zu diesem Zeitpunkt essen, in Fett zu verwandeln. Das ist der Grund dafür, weshalb Fructose vor 10.000 Jahren so spektakulär für uns war. Sie half uns, diese jährlich wiederkehrenden Hungersnöte zu überstehen. Heute gibt es bei uns keine Hungersnöte mehr, und also werden wir einfach nur fett. Tiere regulieren ihr Gewicht normalerweise äußerst strikt. Der Körper eines Tieres will weder zu dünn noch zu dick sein. Es sei denn, das Tier bereitet sich auf eine längere Durststrecke vor, im Radikalfall auf einen Winterschlaf. Jetzt hortet das Tier so viel Energie wie nur irgend möglich. Kostbare Energie, die es im Körper als Fettreserve abspeichert. Eine Hypothese lautet, wenn ein Tier oder auch der Mensch eine gewisse kritische Menge Fructose verschlingt, dann wird diese Fructose nicht nur in Fett verwandelt. Nein, vielmehr kündigt der Fructoseansturm dem Körper darüber hinaus wie eine Art Warnglocke an, dass der Winter bevorsteht. Was also tut der Körper, sobald die Fructoseglocke schrillt? Er schaltet in den ultimativen Sparmodus. Was auch immer wir jetzt essen, es wird bevorzugt auf die hohe Kante gelegt, in Form von Fett. Fructose betätigt so gewissermaßen einen Fettschalter in uns und aktiviert ein archaisches Energiespeicherprogramm. Das also blüht uns, wenn wir täglich ordentlich Cola oder Fruchtsäfte runterspülen. Man könnte in diesem Sinne trefflich weiterspekulieren. Demnach wäre es eine clevere Strategie der Evolution, würde uns die Fructose dermaßen gut schmecken, dass wir eine regelrechte Gier danach entwickelten. Da die Sträucher irgendwann leergefuttert sein würden, wäre dies eine Gier oder Sucht, die sich bald von selbst erledigen würde. Wenn dann der Winter käme, müssten wir zwar mit einem kalten Zuckerentzug fertig werden, hätten dafür aber immerhin ein wärmendes Speckpolster aufgebaut. Natürlich, dies ist reine Spekulation. Falls an diesen Spekulationen etwas Wahres ist, könnte man sagen, damals, in der Steinzeit, half uns diese Überwinterungsweisheit unseres Körpers, ausgelöst durch Früchtefressorgien im Herbst, beim Kampf ums Dasein. In einer Welt, in der Zucker allgegenwärtig ist, man muss sich geradezu Mühe geben, ihn nicht zu essen, wird diese Weisheit aus den Angeln gehoben und wendet sich gegen uns. Dank einer Nahrungsindustrie, die die Neigung hat, ihre Ware grundsätzlich mit Zucker aufzupeppen, denkt unser Körper fortwährend, es stünde eine sibirische Eiszeit vor der Tür. Das ganze Jahr über bereitet sich der Körper auf einen kalorischen Winter vor, der nie kommt. Als ich den Forscher Lewis Cantley zu dieser Thematik näher befragte, meinte er, die Nahrungsmittelindustrie würde unsere evolutionär angelegte Zuckersucht gezielt ausnutzen. Das Schlimmste ist, dass die Nahrungsmittelindustrie jeden Anreiz dazu hat, ihre Produkte mit Zucker anzureichern, weil Zucker zu den billigsten Zutaten gehört, so Cantley. Sie missbraucht unsere Sucht, um ihren Verkauf zu fördern. Die sonderbare Art und Weise, mit der unser Körper Zucker verstoffwechselt, wirft ein weiteres Licht darauf, wie diese Sucht nach Süßem angetrieben werden könnte. Die Tatsache, dass Fructose, die eine Hälfte des Zuckers, nahezu exklusiv von unserer Leber verarbeitet wird, hat nämlich folgende akute Konsequenz. Obwohl es sich bei einer Cola und anderen Süßigkeiten um hochgradig energiereiche Nahrungsmittel handelt, kommt die Hälfte der Energie gar nicht bei jener Kommandozentrale namens Gehirn an. Sie fehlt, weil sie von der Leber abgefangen und in Fett umgesetzt wird. Kein Wunder, dass das Gehirn daraufhin die Botschaft sendet, du kannst ruhig noch einen Schluck trinken oder weiter snacken, denn mir fehlt es immer noch an Glucose. Um das Gehirn zu sättigen und zufriedenzustellen, braucht man also im Vergleich zu üblicher Stärke bzw. reiner Glucose die doppelte Menge Zucker. Viele von uns kennen dieses Phänomen nur allzu gut. Ein Erfrischungsgetränk, ein Saft oder eine Packung Gummibärchen machen nicht wirklich satt, so kalorienreich diese Delikatessen auch sein mögen. Klar, irgendwann hört man trotzdem auf zu naschen oder zu trinken, das aber eher, weil man sich, wie es der US-Wissenschaftsautor und Zuckerkritiker Gary Taubes formuliert, entweder schuldig fühlt oder weil einem schlicht physisch übel wird. Nicht von ungefähr gibt es unter allen ernstzunehmenden Diätansätzen keinen einzigen, der Zucker freizügig erlauben würde. Im Gegenteil. Egal ob Low Carb, Low Fat, Mediterran oder Paleo, die Süßigkeiten müssen fast immer als allererstes dran glauben. Sämtliche gesunden Ernährungsansätze plädieren für einen mehr oder weniger ausgeprägten Zuckerverzicht. Ich halte die Befunde, die gegen Zucker sprechen, für sehr überzeugend. Mein Grundsatz lautet ebenfalls: Je weniger Zucker man isst, desto besser. Denn selbst wenn sich die Fettschalter-Hypothese als falsch erweisen sollte, ist sicher, Zucker liefert unserem Körper keinerlei Nährstoffe, dafür allerdings reichlich Kalorien. Man spricht in diesem Zusammenhang oft von leeren Kalorien, was eine merkwürdige Wendung ist. Leere Kalorien, das zielt darauf ab, dass Zucker gewissermaßen eine Form purer Energie darstellt. Die negativen Effekte würden sich demnach lediglich daraus ergeben, dass Zucker andere, nährstoffreichere Lebensmittel verdrängt, da wir nun mal nur eine gewisse Menge Nahrung und Energie brauchen. Angesichts der metabolisch ungünstigen Effekte des Zuckers scheint mir der Begriff leer jedoch ein klares Understatement zu sein, das die tatsächlichen Auswirkungen von Zucker auf unseren Körper schlicht nicht treffend beschreibt. Zum Vergleich: Alkohol ist auch energiereich und kann damit ebenfalls nährstoffreichere Lebensmittel verdrängen, was gerade bei Alkoholismus häufig vorkommt. Dennoch käme kaum jemand, der schon mal das Oktoberfest besucht hat, auf den merkwürdigen Gedanken, dass sich die Kalorien von Alkohol besonders gut mit dem Wort leer charakterisieren ließen. Vielmehr ist Alkohol selber in hohen Dosen schädlich, unabhängig von der Verdrängung anderer, gesünderer Lebensmittel. Was ich damit sagen will, ist: Die Kalorien von Zucker sind nicht neutral. Sie sind nicht bloß schädlich, weil sie Nährstoffe vertreiben, sondern für sich genommen schädlich. Vermutlich sind Diätrichtungen wie Low Fat, Paleo etc. unserer üblichen Ernährungsweise schon allein deshalb überlegen, weil sie schlicht sehr wenig Zucker enthalten. Das gilt selbstverständlich auch für die traditionelle Okinawa-Kost. Was heißt das alles für den Alltag? Letztlich kommt es auf die Dosierung an. Ich denke so: Ein gelegentliches Stück Kuchen, ein Vanilleeis an einem heißen Sommertag oder ein süßer Nachtisch ist vermutlich kein Problem. Vor allem nicht, wenn er die Form jener unwiderstehlichen Crème Brûlée annimmt, die mir meine Frau manchmal eher zu selten zubereitet. Auch ein Löffelchen Zucker im Kaffee oder Tee fällt nicht so stark ins Gewicht, wenn man bedenkt, dass ein halber Liter Cola gleich 14 solcher Löffelchen enthält. Ein Teelöffel Zucker entspricht etwa 4 Gramm. Und Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber der gesund anmutende, naturtrübe Bio-Apfelsaft, den ich momentan im Haus habe, wer auch immer es gewagt hat, den ins Haus zu schmuggeln, enthält genauso viel Zucker wie die Cola. Für die Praxis heißt dies: In erster Linie Vorsicht bei gezuckerten Getränken. Die größten Zuckerlieferanten in unserer Ernährung sind die Erfrischungsgetränke wie Cola, Fanta, Spezi und Co. Aber auch die vielen populären Energy Drinks und selbst die 100% Fruchtsäfte. Sie alle enthalten nicht nur unverhältnismäßig viel Zucker. In ihrer flüssigen Form befördern sie den Zucker noch dazu mit einer Geschwindigkeit in unserer Blutbahn, als hätte man uns eine Infusion gelegt. Ich persönlich meide alle diese Zuckerinfusionen. Hin und wieder trinke ich einen frisch ausgepressten Orangensaft, ein Glas Granatapfel- oder Rote-Bete-Saft. Honig, ebenfalls ein Fructose-Glucose-Gemisch, verwende ich zwar regelmäßig, aber sparsam. Eigentlich nur für Salatsoßen. Oft gepriesene Alternativen wie der bei Veganern beliebte Agavendicksaft sind leider keinen Deut besser. Agavensirup besteht sogar fast nur aus Fructose, weshalb er auch so irre süß ist. Fructose schmeckt erheblich süßer als Glucose. Da bleiben uns zur Versüßung des Lebens im Grunde nur noch die künstlichen Süßstoffe wie Aspartam, Saccharin und Sucralose. Wie sind die zu bewerten? Sind sie eine gute Alternative? Dazu zunächst: Im Allgemeinen werden diese Süßstoffe als weitgehend sicher eingestuft. Ein Argument, das dafür angeführt wird, lautet, dass diese synthetisch hergestellten Substanzen gar nicht von unserem Körper verstoffwechselt werden können. Im Großen und Ganzen stimmt das auch. Nur übersieht man dabei eine Kleinigkeit. Wir bestehen nicht nur aus uns. Tief in unserem Darm, zahlenmäßig am häufigsten im Dickdarm, leben still vor sich hin Milliarden und Abermilliarden von Bakterien. Man nennt dieses Mikrobenvolk das Mikrobiom. Das Mikrobiom macht immerhin 1 bis 2 Kilo ihres Körpergewichts aus. Und es ist, genau wie wir, hungrig. Sehr hungrig. Nur sitzen die armen Bakterien gewissermaßen in der zweiten Reihe und bekommen lediglich das zu futtern, was wir, unser Dünndarm, ihnen an unverdaulichen Resten übrig lassen. Bei diesen Resten kann es sich um etwas sehr Gesundes handeln, beispielsweise um die Ballaststoffe eines Vollkornbrots. Es kann aber auch etwas nicht ganz so Gesundes sein, und dazu gehören nach ersten vorläufigen Erkenntnissen die künstlichen Süßstoffe. So hat ein israelisches Forscherteam des Weizmann-Instituts für Wissenschaften herausgefunden, dass der Verzehr von Süßstoffen bereits nach wenigen Tagen das Gleichgewicht der Bakterienstämme im Darm massiv stört. Eher ungünstige Bakterienstämme breiten sich aus. Andere, heilsame, Beispiel Lactobacillus reuteri, bilden sich zurück. Diese Störung des Mikrobiomgleichgewichts hat Folgen, nicht bloß für unseren Dickdarm, sondern wirkt sich auf unseren gesamten Körper negativ aus. Vor allem führt das Ungleichgewicht dazu, dass wir Glucose im Blut nicht mehr so gut verarbeiten können. Die erste Stufe auf dem Weg zur Zuckerkrankheit. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass die künstlichen Süßstoffe zu Übergewicht beitragen können. Die Befunde hierzu sind widersprüchlich. Wenn man also statt Zucker auf Süßstoffe setzt, um Übergewicht und Diabetes zu vermeiden, könnte das ironischerweise nach hinten losgehen. So lautet denn auch das Resümee der israelischen Forscher im Wissenschaftsmagazin Nature: Die künstlichen Süßstoffe wurden eingeführt mit dem Ziel, die Kalorienaufnahme zu senken und den Blutzuckerspiegel im Normalbereich zu halten, ohne dass wir auf Süßes verzichten müssten. Der Anstieg des Süßstoffkonsums geht einher mit dem drastischen Umsichgreifen der Übergewichts- und Diabetesepidemie. Unsere Ergebnisse legen nahe, dass die Süßstoffe direkt zu genau jener Epidemie beigetragen haben könnten, für deren Bekämpfung sie eigentlich gedacht waren. Kurz gesagt, die Süßstoffe sind also auch nicht wirklich eine Empfehlung. Nun könnte man fragen, ob es trotzdem nötig ist, mit religiöser Strenge auf sämtliche Zucker und Süßstoffe zu verzichten. Die Antwort lautet einerseits vermutlich nicht, nein. Andererseits, selbst wer bei der direkten Verwendung von Zucker vorsichtig ist und sich zurückhält, ist fast unvermeidlich immer noch jede Menge, weil Zucker, wie schon von Kentle erwähnt, längst überall beigemischt wird, in Brot, Joghurts, Wurst und Schinken, Ketchups und Bio-Tomatensoßen, in Cornflakes, Müslis und so weiter. Teils gilt das auch für die Süßstoffe, insbesondere natürlich bei den Leitprodukten. Im Einzelfall muss und sollte man meines Erachtens nicht mit blindem Eifer auf ein sehr gesundes Lebensmittel verzichten, nur weil sich auch ein paar Gramm Zucker darin befinden. Beispiel: Rotkraut im Glas mit etwas hinzugefügtem Zucker ist, im Vergleich zu den meisten Alternativen, immer noch eine ziemlich gute Wahl. Man sollte sich aber über das Ausmaß der Verzuckerung vieler Produkte der Lebensmittelindustrie bewusst sein. Denn es ist ja auch so: Wer selbst 2 Stück Zucker in seinen Kaffee wirft oder einen Zitronenkuchen backt, dem ist wenigstens klar, dass und wie viel Zucker er isst. Man kann dann, wenn man will, bewusst etwas weniger Zucker verwenden. Die Lebensmittel der Industrie dagegen schleusen ihre Zuckerfracht auf weitgehend versteckte Weise in uns hinein, und das mit jeder Mahlzeit. Nichts gegen einen süßen Nachtisch, aber wenn sich jedes Gericht unter der Hand in einen Nachtisch verwandelt, dann läuft etwas aus dem Ruder. Achten Sie beim nächsten Einkauf einmal darauf. Es ist ein weiterer Grund, so viel wie möglich selbst zu kochen, mit frischen Zutaten, unmittelbar aus der Natur, statt aus der Industrie. Für Kaffee und Tee habe ich übrigens einen Ersatz gefunden, der nicht nur gesünder ist, sondern meiner Meinung nach auch besser schmeckt. So genieße ich meinen Kaffee stets mit einigen großzügigen Stückchen sehr dunkler Schokolade, die verhältnismäßig wenig Zucker enthält. Die gesamte 100-Gramm-Tafel meiner 90-prozentigen Schokolade enthält mit 7 Gramm nur 2 Löffelchen Zucker. Milchschokolade enthält um die 50 Gramm Zucker, also 7-mal so viel. Vor allem dunkle Schokolade beinhaltet bioaktive Pflanzenstoffe namens Flavonoide, die unsere Gefäße entspannen, den Blutdruck senken und die Insulinempfindlichkeit erhöhen. Zu dem Thema gleich mehr. Dunkle Schokolade ist, neben Nüssen, mein absoluter Lieblingssnack. Meinen Tee trinke ich oft mit etwas Obst dazu. Tipp: Ein Sencha Uchiyama mit einem Apfel ist köstlich. Obst? Enthält das nicht auch Fruchtzucker? Doch, aber in überschaubaren Mengen. Außerdem kenne ich niemanden, der freiwillig 5, 6 Äpfel hintereinander oder 2 Kilo Trauben auf einmal verschlingen würde. Obwohl dies bei dem einen oder anderen hungrigen Steinzeitmenschen im Herbst der Fall gewesen sein mag. Als Apfel- oder Traubensaft gepresst, wird dies zu einer kinderleichten Übung, in Sekundenschnelle vollbracht. Wer 3, 4 Portionen Obst am Tag isst, braucht sich wegen des Zuckers darin keine Sorgen zu machen. Mir persönlich sind Beeren am liebsten, wie Heidelbeeren, Erdbeeren, Himbeeren und Brombeeren, die wenig Zucker enthalten, dafür voller heilsamer Stoffe sind, die unter anderem die Aufnahme des Zuckers im Dünndarm hemmen und somit einem Zuckerschock entgegenwirken. Insofern keine Angst vor ganzen Früchten. Beim Obst ist der Zucker darüber hinaus in einer intakten Struktur mit Ballaststoffen gebunden. Die Zuckermoleküle werden nur nach und nach aus der Frucht herausgelöst und an die Blutbahn abgegeben. Die Leber wird nicht auf einmal mit einem Zucker-Tsunami überschwemmt. Beim Pressen bleibt ein Großteil der Ballast und anderer segensreicher Stoffe auf der Strecke. Das Überbleibsel besteht in erster Linie aus Wasser und Zucker. Smoothies sind etwas besser. Aber auch das radikale Mixen zerstört die Struktur der Frucht dermaßen, dass einer schnellen Verdauung nicht mehr allzu viel im Wege steht und der konzentrierte Zucker in unseren Körper schießt. Selbst wenn die Nährstoffe dabei als solche vorhanden bleiben, eine ganze Frucht ist eben mehr als die bloße Summe ihrer Nährstoffe. Ich habe früher Unmengen Fruchtsäfte und Smoothies getrunken, nicht zuletzt im Glauben, wenigstens damit täte ich meiner Gesundheit etwas Gutes. Heute trinke ich mein Obst fast nicht mehr. Ich esse es.